Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Jawohl, wir sind live. Alles gut. Dann herzlich willkommen und vielleicht gleich am Anfang erstmal die wichtige aktuellste Frage. Meisterfeier gut überstanden?
Ich ja. Ich habe mich irgendwann auch. Ja. Wir diskutieren darüber, ob was ein englischer, polnischer oder spanischer Abgang ist. Aber
okay.
Klingt. Und die Jungs treffen sich in stetiger Reihenfolge weiter. Und ich glaube, bis Sonntagabend.
Ach, herrlich. Na, das ist doch gut. Bis Sonntagabend durch. Okay, und dann geht es wahrscheinlich auch gleich nahtlos weiter von dem Aufhören der Feierei in das nächste Groß-Event mit der Champions League und mit dem Final Eight.
Ja, so ist es.
Na, sehr schön. Mal ganz kurz vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen, was jetzt so die letzten anderthalb Wochen passiert ist vielleicht. Das Ganze noch mal zusammengefasst mit dem Sieg am Ende, mit dem 3:1 in der Serie. Ihr habt jetzt zu Hause das erste Spiel gehabt. Da könnte man jetzt immer davon ausgehen, okay, zu Hause Heimspiele sollte man immer gewinnen, ja, nimmt man immer gerne mit. Dann seid ihr nach Berlin gefahren nach dem 1:0, nach dem ersten Sieg zu Hause. Wie war das gefühlt für die Daheimgebliebenen so in Berlin mit den zwei Spielen, die dort am Samstag und Sonntag dann stattgefunden haben?
Ja, es ist ja jetzt eine gewisse Playoff-Routine entstanden, die letzten Jahre gegen Spandau und ich fahre ganz gerne mit dem ersten Heimspiel danach nach Berlin. Ich mag das ganz gerne, wenn man Samstag und Sonntag auswärts ist, weil wenn man Meister werden will, dann muss man halt einen Auswärtssieg, finde ich, auch erlangen. Und das setzt einfach den Gegner mehr unter Druck, als wenn man plötzlich zwei Heimspiele hat.
Ja, und ich meine, das erste Spiel, mal kurz gucken, das ging wie aus? Was war's? Wo haben wir es denn? Hier 12:9.
Das war, ich, ne?
Ja, das als Heimspiel hinten raus kann man sagen, erfahren, routiniert zu Ende gespielt. Und dann war das nächste Spiel am Samstag, dann 9:11, auch wieder nur knapp hinten und dann auch wieder nur mit einem Tor am Sonntag knapp verloren. Also das ist ja auch sehr Tagesform abhängig immer gefühlt, ne? Wobei jetzt die Tagesform beim letzten Spiel war die Tagesform also gefühlt sehr gut.
Ja, die letzten, dann ist die Tagesform bei uns in den letzten Spielen eigentlich fast immer ganz gut gewesen von der Sache. Ich glaube ganz einfach, dass und das hat die Finalserie auch gezeigt und die wichtigen Spiele vorher, dass wir einfach in der Kadertiefe viel besser besetzt sind, dass wir individuell besser besetzt sind und dass wir auch einfach variantenreicher spielen können, sofern unser Kopf dabei ist und die Einstellung stimmt. Wenn wir da mal eine Störung haben, dann haben wir keine Chance. Dann können wir auch gegen Mannschaften in der Liga zur Halbzeit mal zurückliegen. Und das ist ja auch passiert im Laufe der Saison.
Und die Routine, die du jetzt vorhin schon mal angesprochen hast, die sich ja so ein bisschen aufgetan hat die letzten Jahre über. Ich meine, das sind natürlich auch Sachen, von denen man dann logischerweise profitiert, ne? In solchen engen Spielen oder in solchen Finalserien. Nach dem Motto, das haben wir jetzt schon ein paar Mal durch, ne? Also wir wissen,
alle Fälle,
was zu tun ist.
Wir haben am meisten gelernt, das ist schon ein paar Jahre her, vielleicht schon fast 10 Jahre her. In Hannover gab es mal so eine Schlagzeile, Hannover, die mächtigeren Meister, da sind wir gegen Duisburg, glaube ich, sang- und klanglos ausgeschieden. Da haben wir eigentlich am meisten gelernt. Und dann entwickelt man sich auch weiter. Und schlussendlich ist es jetzt mit diesen, ich sag mal, in den letzten 6 Jahren eine ganz ansehnliche Titelsammlung geworden.
Ja, und die Titelsammlung soll ja noch nicht am Ende sein, ne? Also da steht ja noch ein bisschen was vielleicht auf dem Zettel. Aber wenn du sagst, in Kader und in der Kadertiefe und ja, vielleicht auch mittel- bis langfristig in der Breite, auch mit der Kooperation mit den Sharks und mit den ganzen jungen Spielern, die danach kommen. Wie sieht's da aus? Ich meine, natürlich wollen wir jetzt hier nicht erwarten, dass jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen plauderst, aber natürlich laufen ja wahrscheinlich irgendwelche Planungen schon, gewisse Abgänge sind ja vielleicht auch schon bekannt. Wie sieht es da aus?
Ich glaube, dass wir sind ja vor Jahren den Weg gegangen, den der Verband vorgeschlagen hat mit seinen Stützpunkten, in dem wir hier die Vereine in eine Kooperation gebracht haben. Das ist begleitend oder unter Zwang vom Verband damals gewesen. Wir haben auf, also wir, sag ich mal, was macht 90, hat auf leistungsmäßige Jugendarbeit verzichtet und macht die Jugendmannschaft im Breitensport. Und die Sharks haben darauf verzichtet, ich sage mal, auf eine gewisse Individualität im Herrenbereich. Das heißt also, wir ziehen die talentierten Spieler aus der Jugend in den Herrenbereich und die Sharks bekommen die talentierten Spieler im Jugendbereich. Das kann man diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber der Verband hat es so gewünscht und ich glaube, es ist auch im Strukturplan so verankert. Dahingehend wird das Zweitstadtrecht gut genutzt und ich glaube, dass das erste Früchte trägt, wenn man sieht, welche Spieler jetzt über einen Zeitraum von 1, 2, 3, 4 Jahren sich einfach weiterentwickelt haben und die den Sprung geschafft haben. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Saison nochmal einen großen Sprung vor uns haben werden, weil wir einfach große Abgänge haben, wie Bregoyan, wie Muslim, wie Schenke, wie Real. Und die Leute, die nachkommen, werden nicht nur mit Ausländern besetzt, sondern wir gucken schon ganz gut auf die einzelnen Positionen, die es zu besetzen gilt. Und nicht umsonst haben wir mehrere Center-Spieler und mehrere Verteidiger im Kader. Das ist bei anderen Mannschaften nicht so. Ich lege da recht viel Wert drauf, dass wir da gut besetzt sind.
Ja, also doppelt besetzt auf gewissen Schlüsselpositionen schadet nie, ne? Also das hat sich ja jetzt auch die letzten Wochen, Jahre, Monate rausgestellt, wie du sagst, ne? Also auf gewissen Schlüsselrollen einfach gut und doppelt, vielleicht auch dreifach besetzt zu sein, dadurch, dass man immer noch so einen, vielleicht einen Jugendspieler in der Hinterhand hat, ne? Der vielleicht auch in diese Position dann reinwachsen kann. Aber diese Kooperation, sagtest du, ist auch so ein bisschen vom Verband halt her angestoßen worden oder angeregt worden, ne? Also so ein bisschen freiwilliger Zwang, ja, weiß ich nicht, ob man es so nennen darf oder kann, aber gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu, ne? Aber grundsätzlich, auch wie du sagst, mit dem Zweitstadtrecht, also
das kann man kritisch hinterfragen, sage ich auch ganz klar. Aber ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind auf der DSV-Seite 35 Kaderspieler veröffentlicht und 15 davon kommen aus Hannover. Ja. Von daher sage ich jetzt mal, wenn es in anderen Stützpunkten solche Arbeit geben würde, dann hätte man vielleicht auch in der Nationalmannschaft nicht diese Probleme. Also dieses Fingerpointing im Augenblick auf Hannover zu zeigen und vielleicht sogar noch den Stützpunkt schaden zu wollen, ich glaube, das bringt nichts. Also man kann es auch mal andersrum sehen. Sollen die anderen mal diese Arbeit machen, die der Stützpunkt Hannover macht, dann werden wir leistungsmäßig mit Sicherheit stärker aufgestellt.
Ja, und zumal es gibt ja auch, wie gesagt, mehrere Stützpunkte über Deutschland verteilt, ne? Und aber demnach, also diese Aussage entnehme ich jetzt mal, dass da nicht alle dasselbe Engagement machen, dieselbe Logik fahren, dasselbe System oder das muss ja wahrscheinlich dann, wenn du sagst, in Hannover läuft es vielleicht anders als in, ich weiß nicht, in Esslingen oder in Baden-Württemberg beispielsweise und da läuft es nochmal anders wie in NRW in Duisburg. Ne? Also irgendwo muss es ja Unterschiede geben.
Ich glaube, das Ergebnis, ich sag mal, wenn man eine Zwischenbilanz zieht, ich sage es nochmal, 35 Kaderathleten sind veröffentlicht, 15 Stück aus Hannover von der Sache. Jetzt können wir darüber unterhalten uns mit dem Porovic oder mit den DSV-Trainern, wie gut die Hannoveraner ausgebildet sind oder wie schlecht die ausgebildet sind. Aber wir können uns gar nicht über Spieler aus Uerdingen, Duisburg, Düsseldorf, Hamm oder Köln unterhalten, weil es die gar nicht gibt.
Die gibt's nicht. So, ja.
Und auch Spandauer Jugendspieler, ich sage mal, die sucht man auch vergebens von der Situation. Da muss man gucken nach Potsdam. Die machen die Jugendarbeit, die entwickeln, setzen kontinuierlich auf die Jugend und haben in den letzten Jahren, glaube ich, ganz anständig was bewegt. Und im Süden, ich sag's mal, ich würde mich freuen, wenn die stärker sind von der Situation, aber Esslingen hat eine immerwährende Jugendmannschaft Und das kann auch nicht gut sein, wie man nicht mit einer komplett alten Mannschaft spielen kann, kann man nicht immer nur mit Jugendlichen spielen.
Ja, ja. Ja, aber genau dieses Konstrukt von so einer Kooperation, ne? Also ähnlich wie das jetzt mit Wasbo und den White Sharks ist es ja eigentlich bei Spandau beispielsweise und den Potsdamer genauso, ne? Wo die Potsdamer eigentlich, wie du sagst, ja genau diese Jugendarbeit machen, ne? Und die jungen Leute ja versuchen zu entwickeln, möglichst weit zu entwickeln und dann vielleicht irgendwann den Sprung machen zu lassen zum großen Kooperationspartner, in Anführungsstrichen. Ne? Also von daher
ist vielleicht das Gleiche danach. So ist es vom Verband gewollt. Wir setzen das im Augenblick so um. Die anderen Stützpunkte glaube ich nicht. Also deshalb ist es ja auch in der Kritik, ich kann das verstehen, die Zweitstadtrechtsspieler kommen, glaube ich, fast zu 100% aus Hannover. Und dann kann man schon fragen, was passiert denn da und wollen wir das überhaupt haben? Aber das ist in der Diskussion und der Verband ist da ja recht rührig und das sollte, glaube ich, so umgesetzt werden wie der Verband. Mhm.
Ja, aber wo du gerade schon den Herrn Porobitsch ansprichst, mit dem hatte ich ja auch die Gelegenheit, bei euch auf der Wiese ein erstes Interview zu führen, wo ich ja ganz dankbar und glücklich darüber war, dass endlich mal ein Bundestrainer Hallo gesagt hat und Ja gesagt hat zu so einem Interview. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber der ist natürlich auch so ein bisschen der Meinung, dass eigentlich der Verband viel mehr vorgeben sollte, ja, eigentlich, auch was die Ziele angeht vielleicht und dass alle so ein bisschen mehr an einem Strang ziehen müssen, hin auf das große Ziel der Nationalmannschaft beispielsweise, weil über den Weg der Öffentlichkeit sozusagen der Nationalmannschaft und der Bekanntheit würden dann natürlich auch wieder Nachwuchskräfte generiert werden. Ja, aber dieses Zusammensetzen an einen Tisch und irgendwie sie vielleicht auch mal konstruktiv auszutauschen, anstatt immer, wie du das gerade gesagt hast, dieses Fingerpointing, das vermisst er wohl irgendwie, habe ich so den Eindruck gehabt. Siehst du das auch so?
Das sagt er ja ganz offen, hat er ja auch in dem Gespräch mit dir ganz offen gesagt. Ich glaube, was man verstehen muss und was ein bisschen unglücklich ist, er ist halt nicht im September oder im August letzten Jahres angefangen, sondern offiziell, ich glaube, kurz vor Weihnachten. Ne? Mhm. Und da ist die Saison schon gelaufen und dann ist ganz viel anderes passiert. Man kann auch über vieles erzählen und berichten, was schlecht in Deutschland ist, aber wir sind halt nicht ganz strukturlos und gegenüber dem DOSB oder gegenüber dem Geldgeber vom DSV, der öffentlichen Hand, gibt es halt Strukturpläne und hier ist der Verband aufgestellt. Jetzt hat der Verband die Möglichkeit, alles über den Tisch zu werfen und das so zu machen, wie einer, der mitten in der Saison kommt und alles neu machen will. Oder aber er möchte das Geld haben für seine Nationalmannschaften nach den Strukturplänen, die schon vor einem oder zwei Jahren abgegeben worden sind. Und da hilft, glaube ich, uns allen ein Manager oder ein, ich sag's mal vorsichtig, ein Übersetzer, der das, was ein Porobitsch möchte, und das, was ein Verband liefern kann, der das vereint. Und der kommt ja stetig abhanden. Also Uli Spiegel gibt es mehr, jedenfalls nicht in seiner Funktion für den Verband. Die Position ist frei, die ist nicht besetzt. Und da kann eine Wasserballsparte im DSV aber gegenüber dem Verband jetzt schon mal Führung verlangen. Das geht ja in viele Situationen weiter. Also wir sind in einer gleichberechtigten Welt und plötzlich heißt es, eine Frauennationalmannschaft kann leicht nicht zur Europameisterschaft fahren und keiner kann genau sagen, wie der ordentliche Haushalt im Deutschen Schwimmverband aufgestellt ist. Aber jeder möchte Geld haben. Und wenn ich zu meinen Kunden gehe und mehr Geld haben möchte, dann möchten die wissen, wie meine Kostenstruktur aussieht. Und ich finde, es ist das Recht der Vereine, dass der Verband ja dort auch liefern muss. Und das tut er nicht.
Ja, das mit der Damen-Nationalmannschaft, klar. Also das ist echt, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine gesonderte Sendung drüber machen mit dem Ding, was da vielleicht läuft aktuell. Genau, aber wir wollen ja nicht über alles reden, was jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz so optimal läuft, weil sonst müssten wir uns zu anderen Themen, wie gesagt, nochmal separat treffen. Aber wir wollen ja auch über was sprechen, was ganz gut läuft, nämlich die Entwicklung bei euch im Verein, im Umfeld und jetzt natürlich auch mit dem, ja, mit der Verteidigung des Meistertitels nach vier Spielen und aber natürlich auch dem Einzug sportlich qualifiziert für das Final Eight. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ne? Also das macht ja auch nicht heutzutage in den letzten Jahren irgendwie so ein deutscher Verein selbstverständlich. Also dafür erstmal große Gratulation. Also, dass man sich da wirklich sportlich qualifiziert hat, hätte vielleicht am Anfang auch nicht unbedingt jeder irgendwie einen Pfennig drauf gesetzt. Aber was sagst du dazu, zu der sportlichen Qualifikation?
Ich glaube, die Qualifikation für das Final Eight ist die sportlich größte Leistung, die wir in den letzten Jahren geliefert haben, die wir gebracht haben. Die ist größer als zu werten als jeder Titel, weil es ist einfach schwieriger. Wenn man das mal sieht, wir sind jetzt dreimal hintereinander auf dem Final Eight in den letzten vier Jahren, also immer dabei gewesen. Einmal als Ausrichter, einmal in einer Gruppenphase, die Corona-bedingt etwas anders war, mit drei Schwerpunkten. Aber wir sind jetzt über 14 Spieltage haben wir uns fürs Final Eight qualifiziert, ohne dass wir irgendwelche Punkte bekommen haben, weil einer nicht angetreten ist oder. Das heißt, wir haben dort geliefert und Leistung gebracht. Und das ist erstmal etwas, was für mich jedenfalls sportlich den größten Wert hat der letzten Jahre. Und von daher ist das, was jetzt kommt oder kommen sollte mit einem Viertelfinale gegen Brescia nächste Woche eigentlich der I-Punkt für die Entwicklung dieser Mannschaft. Und da können wir nur überraschen.
Ja, also man kann eigentlich gar nicht verlieren. Ne? Also ja, klar kann man verlieren, aber ich sag mal, man ist ja jetzt nicht chancenlos. Ne? Also auch gegen solche Mannschaften wie...
Wir sind ja auch in der Lage, ich sag mal, in Mailand gegen Recco 18-3 zu verlieren. Oder wir haben gegen Dubrovnik ein Spiel gespielt, wo nach drei Minuten, ich glaube, es 4-0 stand und man eigentlich hätte nach Hause fahren können. Also das ist, wie gesagt, wir haben auch unsere Schwächen und wir haben unsere Probleme, wo wir kontinuierlich dran arbeiten. Aber ich sag nochmal, wenn man das halt über die Entwicklung der letzten Jahre sieht, ist das stetig nach oben gegangen. Und von daher sind einige Titel und einige Ergebnisse auch das Ergebnis von kontinuierlicher Arbeit.
Ja, also das, glaube ich, steht außer Frage. Ne? Also, dass da nicht irgendwie kontinuierlich gearbeitet wird oder so, das kann euch wirklich keiner vorwerfen, weil sonst, wie du schon richtigerweise sagst, sonst kommen solche Ergebnisse und solche Entwicklungen einfach auch nicht zustande. Das ist einfach so, ne? Weil das ist ja nun keine Eintagsfliege zum einen und zum anderen ist das auch kein Zufall. Ne? Also, von daher, man qualifiziert sich, wie gesagt, nicht durch Zufall einfach mal fürs Final Eight. Also, das funktioniert halt nicht. Und jetzt sagtest du ja gerade, die Vorbereitungen sozusagen sind am Laufen, indem man nämlich die Meisterfeier irgendwie würdig irgendwann abschließt und dann direkt weiterfliegt zum Final Eight. Also klar, sagtest du gerade, hat man auch natürlich gegen Brescia irgendwelche Chancen und kann halt gegen Mannschaften gewinnen, aber mit welcher Einstellung fährt man dann dahin? Also genau unter dieser, so dem Motto, wir haben nichts zu verlieren. Lasst uns einfach Spaß haben und spielen.
Wir haben dieses Jahr erstmal das Glück, dass zwischen Meisterschaft und Final Eight, ich glaube, drei oder vier Tage mehr liegen als letzte Saison. Letzte Saison sind wir im Prinzip mit der Meisterfeier nach Belgrad gefahren und haben uns unseren Gegner, ich sag mal, gar nicht vernünftig angeguckt oder uns darauf nicht eingestellt. Das hat die Mannschaft dann auch kritisiert. Das haben wir gesagt, das wollen wir möglichst in Zukunft nicht mehr so machen. Diese drei, vier Tage, die haben wir jetzt mehr Zeit. Wie gesagt, wir werden am Sonntagabend uns die Vorbereitung starten für die Spiele in Belgrad und werden und dementsprechend mit Brescia auseinandersetzen. Und von all den Mannschaften, auf die man hätte treffen können, ist für uns jedenfalls Brescia ein Wunschlos.
Also zumindest einer von den potenziellen Gegnern, die man vielleicht auch schlagen könnte, kann, ne? Also an guten Tagen, ne? Also vielleicht haben wir auch mal nicht so einen optimalen Tag.
Es ist sehr viel Träumerei dabei von der Situation. Man darf auch Träume haben und sollte Visionen leben dürfen. Aber es ist, glaube ich, von der Spielsituation ist es für uns und die Mannschaft möchte gerne gegen Brescia spielen. Das ist schon mal nicht so unwichtig. Und wenn wir Spannung erzeugen können und wenn wir Spannung aufbauen können und wenn der Kopf recht klar ist und wir das abrufen können, was wir spielen können, was möglich ist, dann können wir vielleicht auch ein knappes Spiel hervorrufen. Und wenn es einmal knapp ist, dann kannst du das vielleicht auch mal ausschlagen zu einer Überraschung. Ja. Also wir haben letztes Jahr, hätte ja auch keiner gedacht, dass man Olympiakos schlagen kann. Und wir sind als Sechster, glaube ich, nach Hause gekommen. Ne?
Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Aber wenn man dann vielleicht, wie gesagt, so ein enges Spiel mal hat, ne, und dann werden die vielleicht auch irgendwie ein bisschen nervös, in Anführungsstrichen. Ne? Also das machen die oder kriegen die ja solche engen Spiele vielleicht auch nicht alle Tage. Ne? Also
ja, spielen sie im Augenblick die italienische Meisterschaft noch, während wir uns morgen im Stream das angucken können, was die gegen Recco spielen. Und wie gesagt, die haben dann auch das Problem, dass man von morgen bis Donnerstag wieder Spannung aufbauen muss. Obwohl, die können das vielleicht besser als wir.
Ja, wobei jetzt kann man sich vielleicht auch sogar streiten, was besser ist. Ne? Also hat man jetzt lieber ein paar Tage mehr Pause und ist dann vielleicht tendenziell mehr erholt. Oder hat man wenige Tage davor noch so ein Spiel gegen Recco auf höchstem Niveau und ist dann halt in so einem Spielfluss drin. Also gibt es wahrscheinlich auch für beide Seiten irgendwie eine Meinung, was jetzt vielleicht vermeintlich besser ist. Weiß man sowieso erst
hinterher. Also, wenn wir Meister gegen Recco werden würden, dann würde ich meine Spieler, ich glaube, über mehrere Wochen nicht mehr sehen und würde die auch irgendwo wieder einfangen können. Aber mit Sicherheit würden wir kein Wasserball mehr spielen können.
Ja. Wenn man gezwungen wird beim Final Eight vielleicht schon, aber so, das stimmt. Jetzt hast du ja schon ein paar Abgänge angesprochen mit dem Moritz Schenkel und dem Julian Real und so ein paar anderen. Die sind natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal extra motiviert. Jetzt vielleicht nicht alle motiviert sind alle, ne? Aber das ist ja so nochmal vielleicht der letzte große, größere Auftritt jetzt für 3, 4, 5 Spieler. Wie gehen die damit um? Geht man da irgendwie anders ran? Spricht man die irgendwie anders an? Oder sind die alle erfahren genug zu wissen, okay, pass auf, so ist es jetzt und was danach kommt, sehen wir dann?
Also wenn man das so ein bisschen aufmerksam verfolgt, dann geht ein flügeltes Wort um, Stichwort der Last Dance der Spieler. Und wenn man das dann sieht, ich glaube, gerade in der Finalrunde, Julian Real hat überragend gespielt. Ein Muslim war sehr, sehr stark. Ein Grigorian ist extrem fokussiert und motiviert. Also über die muss man sich im Augenblick keine Sorgen machen, dass die nicht konzentriert sind. Und die wissen, glaube ich, ganz, ganz gut, was die erreicht haben in den letzten Jahren. Und sich damit jetzt nochmal zu belohnen, einmal mit dem Meistertitel, aber jetzt mit dem Final Eight in Belgrad, das ist keine Belastung für die, das ist, ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das genießen wird.
Pure Freude sozusagen, genau. Ja, deswegen sagte ich auch gerade, ne? Also wahrscheinlich sind die genauso motiviert, logischerweise, wie alle anderen auch und genießen das einfach nur, ne? Soweit man das halt genießen kann, dann neben jeglicher Anstrengung, die dann natürlich auch bei ist. Aber die spielen ja dann tendenziell woanders weiter, weiß man das schon? Also klar, Julian und Moritz gehen wahrscheinlich zur ASCD nach Duisburg zurück, ne?
Also wenn ich alles richtig mitbekommen habe, wird Julian Sportmanager, ich weiß nicht, Sportdirektor, wie auch immer, auf alle Fälle.
Sportlicher Leiter irgendwas, ja.
Sportlicher Leiter, was ja sehr schön ist, dass man, wenn man seine aktive Laufbahn beendet, dem Sport erhalten bleibt. Das müssen viel mehr Leute tun. Grigorian und Muslim habe ich gelesen, habe ich gehört, dass die nach Kroatien zu Rijeka gehen. Ja, das ist erstmal so Nagajev, mutmaßt man. Ich habe es gehört, dass er da nach Vasa spielen soll. Also von daher, ja. Der Fluss fließt.
Ja, wer liest, gewinnt. Ja, nee, aber klar, man liest ja viel. Ne? Aber es hätte ja sein können, dass, wie gesagt, mehr bekannt ist, als zu lesen war, sozusagen. Aber ihr seid ja nicht der einzige Verein, der im Moment mit Abgängen und irgendwelchen Wechselgerüchten, Wechseltransfers in Verbindung gebracht wird. Ne? Ich meine, bei Spandau, der Trainer geht jetzt auch nach Frankreich, ist jetzt auch mal nach 8 Jahren ja, nochmal was Neues sehen vielleicht. Ne? Also, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, wenn da so ein neuer Trainer kommt. Ne?
Das ist ja immer so, die Mannschaften mischen sich durch. Es wird in Ludwigsburg was passieren, es wird beim Amateur was passieren, bei Spandau auch. Ich kann zu uns sagen, dass wir seit einem halben Jahr vieles hinter den Kulissen umbauen. Ich weiß zum heutigen Zeitpunkt, dass wir nächste Saison einen Kader von 17 Spielern haben und wenn jetzt nicht noch irgendetwas passiert, sind unsere Saisonplanungen, ich sag mal, zu 95% abgeschlossen. Das heißt, wenn wir aus Belgrad wiederkommen, dann werden wir auch klar veröffentlichen, wie der Kader fürs nächste Jahr aussehen wird. Da werden deutsche Nationalspieler dazukommen, aber da werden auch, glaube ich, gestandene ausländische Nationalspieler dazukommen. Zumindest so, dass wir international weiter ein Wörtchen mitspielen können. Wir wollen Champions League weiterspielen. Von der Situation so werden wir uns aufstellen. Aber wir werden doch, und das muss man ganz klar sagen, Muslim ist jetzt, glaube ich, 36 von der Situation. Wir werden vom Altersdurchschnitt her wesentlich jünger werden. Und dementsprechend wird sich unser Spiel auch anpassen.
Ja, also im Altersdurchschnitt wesentlich jünger, vielleicht hat auch nicht ganz so erfahren, aber nichtsdestotrotz sehr lernwillig und begierig wahrscheinlich, ne, und ausbaufähig vor allen Dingen. Und vielleicht auch was für die Perspektive, ne? Also das ist ja immer so, mit den erfahrenen Spielern kann man vielleicht auch gar nicht so langfristig planen, wie man das mit jüngeren Athleten machen könnte, ne? Also wenn die jetzt irgendwie von einem Zweitstartrecht oder von einem Kooperationspartner kommen beispielsweise, oder von wo auch immer, dann aber im Schnitt 10, 15 Jahre jünger sind, kann man vielleicht auch, ja.
Wir brauchen junge Spieler, die aggressiv sind, die Power haben, die nach vorne wollen. Wir können auch, und das haben wir gezeigt, mit älteren Spielern umgehen. Wir können die motivieren, wir können die integrieren. Das kann auch nicht jeder. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Fähigkeit, die wir hier in Hannover entwickelt haben, das sich auch umgesprochen hat, das funktioniert. Aber wie gesagt, das geht beim ersten Final Eight zu Hause in Hannover, haben wir 5 Leute verabschiedet. Das ist jetzt ungefähr dieselbe Größenordnung. Da kommen wieder neue. Spandau hat uns das 30 Jahre vorgemacht. Man hat nie gesehen, wie die das gemacht haben. Ich glaube, die haben nicht alles gut gemacht in den letzten Jahren, ist aber deren Sache. Wir sind jetzt wieder dran, dass wir uns neu aufstellen werden oder vielleicht auch schon neu aufgestellt haben.
Ja, aber ich meine, wenn du sagst, 17, 18 Leute im Kader, die mit dem Altersdurchschnitt doch wesentlich drunter liegen als das, was man jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre vielleicht gehabt hat. Also es gibt schlechtere Perspektiven, ne? Also schlimmere Ausgangslagen, wenn man das
so hört. Das ist ja die Frage, wie baut man eine Mannschaft auf, wie will man den Sport spielen? Ich kann mich freuen, wenn ich 7 Leute habe und mit 13 Spielern zu einem Bundesligaspiel fahre. Oder aber, wenn ich international spielen möchte, dann muss ich eine gewisse Varianz in den Positionen haben. Und da brauche ich einfach mehrere. Und es hat gezeigt, dass man international diese Spieler einfach braucht. Also wenn wir diesen Kader nicht gehabt hätten, jetzt mit 16 oder 17 Leuten, hätten wir in Bukarest nicht spielen können. Und das sind, glaube ich, der wichtigste Sieg gewesen, neben dem Sieg in Budapest, dass wir uns qualifizieren für Belgrad.
Ja, also gerade in dieser Corona-Situation, ne, also da sind ja auch locker dann mal ein paar Spieler gleichzeitig ausgefallen. Ne, also wenn man da, wie gesagt, nicht die Breite gehabt hätte, ja, dann hätte das ganz anders ausgesehen, wie du sagst. Ne? Das stimmt. Dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als dir ein schönes Turnier in Belgrad zu wünschen. Euch viel Spaß auf jeden Fall. Viel Erfolg. Ich denke mal, wir haben jetzt ja gehört, dass da vielleicht ein bisschen was drin ist, man sich vielleicht ein bisschen Hoffnung machen darf. Ja, also wir gehen mal vom Optimalfall aus, von einem engen Spiel und dann gucken wir hinten raus mal, wie es ausgeht. Ich glaube, darauf kann man sich so ein Stück weit einigen.
Ja. Und es wird live übertragen, habe ich gehört. Es wird auf Sport 1 ich glaube, es ist recht früh, 14.30 Uhr, aber es
okay. Wird live. Also auf Sport 1 wieder, okay. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, die auf der LAN-Seite von der Champions League, also haben ja zumindest immer die Gruppenspiele übertragen. Ist das dann beim Final 8 ähnlich?
Ich glaube, wird genauso sein, ja.
Ja, ne? Also dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das Ganze live zu verfolgen in irgendeiner Form. Kann man ja jedem nur empfehlen. Also hier nochmal der Aufruf. Entweder Sport 1 oder einfach mal die LAN-Seite durchwühlen. Da gibt es dann immer den schönen Link zum LAN-TV, heißt es, glaube ich. So, und dann kann man auch die ganzen Spiele dort live sehen. Sehr gut. Ja, dann sind wir jetzt bei einer guten halben Stunde. Ich habe jetzt nebenbei noch mal reingeschaut. Es sind aber keine Fragen gekommen. Also vielleicht noch mal ganz kurz der letzte Versuch, der letzte mündliche Aufruf. Wenn irgendjemand irgendeine bestimmte Frage hat, dann kann er sie jetzt jederzeit gerne natürlich hier in die Kommentare hauen. Entweder bei Facebook oder bei YouTube. Also wenn es Fragen gibt, dann bitte jetzt gerade in die Kommentare. Dann posten wir die herein und versuchen die natürlich noch zu beantworten. Will hier ja keinen zu kurz kommen lassen. Aber demnach gibt es keine Fragen. Die kommen dann erst im Nachgang dann wieder. wie es halt immer so ist. Gut, nein, dann. Aber wie gesagt, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg, viel Spaß. Und ja, dann können wir ja vielleicht hinterher nochmal schnacken, wie es ausgegangen ist. Dies war.
Okay, besten Dank.
Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao. Yeah, I'm through.